Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie aus dem hoch, aus dem absurd mobilen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen, zur grenzübergreifenden, zur raumöffnenden Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 2. Februar 2026. Wage zu wissen und befreie dich aus deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das sind zwei wichtige Sätze aus dem Werk des Königsberger Philosophen Immanuel Kant, mit dem wir uns in der letzten Woche intensiv auseinandergesetzt haben. Und er sprach damit natürlich eine tiefe Wahrheit über den Menschen aus. Unter anderem, dass wir anscheinend die Neigung haben, uns selbst verschuldet in die Unmündigkeit zu begeben, oder zweitens, dass das Wissen, die Erkenntnis ein Wagnis ist. Und weniger wagemutig ist es, nicht zu wissen, nicht zu verstehen, zu versuchen, sich den landläufigen Vorstellungen, dem Mainstream, den Fake News hinzugeben. Und jetzt sehen Sie, wie wichtig diese philosophischen Einsichten auch für den Journalismus dieser Sendung sind. Und wenden wir sie gleich an auf diese herrliche Hintergrundkulisse, die Sie da bereits eingeordnet und bewertet haben. Sie denken nämlich, das ist ein typisches tropisches Ferienparadies, eine Touristenfalle. Stimmt, aber bei weitem nicht nur. Ich lege die Karten auf den Tisch. Im Hintergrund öffnet sich der Pazifische Ozean. Wir befinden uns auf einer der geopolitisch interessantesten und wichtigsten Inselketten, nicht nur der Gegenwart, sondern auch der Geschichte. Hawaii, Pearl Harbor, 7. Dezember 1941, Angriff der Japaner, Teilversenkung der amerikanischen Pazifikflotte, Zweiter Weltkrieg, Schlacht von Midway und so weiter. Ich habe das ausführlich dargestellt in der schweizerischen Ausgabe. Dann aber auch Einflusssphärenpolitik. 1898, damals war Hawaii nach dem Sturz der Monarchie, da hatten die Amerikaner auch schon ihre Finger im Spiel, eine unabhängige Republik. Aber im Zuge des Spanisch-Amerikanischen Krieges haben die regierenden Kreise in Washington gesagt, das ist unsere Einflusssphäre, da müssen wir unsere Hand drauflegen, und deshalb wird Hawaii annektiert, sozusagen die Krim der Vereinigten Staaten von Amerika, wobei man jetzt argumentieren könnte, ob denn eigentlich die Annexion der Krim, wie unsere Medien schreiben, ohne das jemals zur Diskussion zu stellen, ob das wirklich eine Annexion war oder nicht viel eher eine Sezession. Aber das sind natürlich Fragestellungen, die heute in der Europäischen Union gar nicht mehr aufgeworfen werden dürfen. Sie laufen dann Gefahr, auf irgendeiner dieser himmeltraurigen Sanktionslisten zu landen. Also, Hawaii, das ist Geopolitik, das ist Pazifik, das ist der Außenposten der Vereinigten Staaten von Amerika und eben auch das Nerv- und Schallzentrum der pazifischen Macht, die natürlich umstritten ist, beziehungsweise sich in einem Tiefdruckgebiet der Weltpolitik befindet, nämlich in dieser Rivalitätssphäre zwischen China und den USA. Ich bin sehr gespannt. Und wir werden auch, wenn die Zeit reicht, einen Abstecher nach Pearl Harbor machen, denn dort liegt fest verteut die USS Missouri, die Ihnen natürlich, Sie sind Geschichtskenner, Sie sind geschichtsbewusst, etwas sagt. Auf der USS Missouri haben die Japaner seinerzeit ihre Kapitulations- Urkunde unterzeichnet. Noch eine letzte Bemerkung, eine Anekdote, die habe ich in der Schweizer Sendung nicht erwähnt. Ich hatte vor einigen Jahren die Gelegenheit, mit einem japanischen Manager, der in den USA studiert hatte, mich zu unterhalten über den Zweiten Weltkrieg. Und ich habe ihn dann ganz naiv gefragt, ja warum, um Himmels Willen, haben eigentlich die Japaner damals die Amerikaner angegriffen und so in den Krieg hineingezogen? Ist ja Wahnsinn, das war Selbstmord und so ist es ja auch herausgekommen. Er schaute mich ganz entgeistert an und fragte, ja, wie meinen Sie das? Wir hätten den Krieg angefangen. Wir haben doch nichts angefangen gegen die Amerikaner. Dann sage ich, ja, aber Pearl Harbor, 7. Dezember 1941, diese Attacke. Sagt, ja, das war Notwehr. Das war ein Gegenschlag. Angefangen hätten die Amerikaner. Sie haben einen umfassenden Wirtschaftsboykott gegen Japan verhängt, uns von allen Rohstoffen abgeschnürt und so sahen wir uns gezwungen, Indonesien anzugreifen wegen der Erdölquellen und in Pearl Harbor wollten wir die Amerikaner dermaßen schockieren, dass sie sich nicht mehr länger in unsere Einflusssphäre im Pazifischen Ozean einmischen. Gibt eben zu jeder Geschichte noch eine andere Sichtweise. Und noch etwas Zweites lernen wir aus dieser japanischen Anekdote, dass nämlich Wirtschaftskrieg, und der wird massiv verharmlost heute gegenüber Russland, ja, das sind ja nur Sanktionen, klingt so steril. Nein, das sind existenzielle Bedrohungen. Und Japan, das ist unbestritten in der Geschichtsschreibung, hatte natürlich gewaltige Probleme durch diesen Wirtschaftsboykott der USA. Und das war mit ein kriegsverschärfender, ein Auslöser des ganzen pazifischen Kriegsgeschehens, das ja dann mit dem Abwurf zweier Atombomben auf Japan beendet wurde. Also einfach wichtig, immer wieder diese Bezüge und Bedeutungen auch in ihrem historischen Kontext zu sehen. Und wenn wir bei der Geschichte sind, noch ein zweiter kurzer Hinweis. Ich lese, wir sind ja jetzt hier in den Vereinigten Staaten von Amerika, obwohl es Unabhängigkeitsbestrebungen gibt in Hawaii. Ich lese jetzt dieses Buch, «We the People» von Jill Lepore. Jill Lepore ist eine sehr bekannte amerikanische Harvard-Professorin, würde sie etwas dem linksliberalen Spektrum zuordnen, aber sie schreibt exzellent, brillant, sehr originell, auch von ihren Fragestellungen und Erkenntnissen her. Und dieses Buch ist eine Geschichte der amerikanischen Staatsverfassung, der US Constitution, die eben die Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika, die damals wahlberechtigte, politisch wirksame Bevölkerung, das waren bei weitem nicht alle, aber es waren schon ziemlich viele, diese Verfassung hat sich das Volk, beziehungsweise eben der damals den politischen Souverän ausmachende Teil des Volkes gegeben. Und das ist hochinteressant, denn die amerikanische Verfassung war wirklich ein Durchbruch in der Geschichte der Demokratie, der Freiheit. Und es ist bewundernswert und sehr packend, diese geschichtlichen Hintergründe zu lesen. Und was besonders auffällig und besonders interessant ist, ist, wie diese Verfassung eben von unten nach oben entstanden ist. Und das ist ein Kontrast, natürlich ein krasser Kontrast zu all dem, was beispielsweise in der Europäischen Union Brüssel macht, mit diesen permanenten Versuchen, quasi von oben den unterschiedlichen Völkern und den Europäern eben eine politische Verfassung aufzuzwingen mit viel zu geringer demokratischer Legitimität. Und weil eben diese demokratische Abstimmung, diese Rückkopplung fehlt, weil eben die Europäer viel zu wenig zu sagen haben in der Politik der Europäischen Union, ist eben diese Politik auch nichts wert. Und sind auch diese Verfassungsverträge und all diese Abmachungen, die man da getroffen hat, die funktionieren eben nicht. Viel zu kompliziert. Also dieses Buch ist dringend zu empfehlen allen, die sich für die Vereinigten Staaten von Amerika interessieren, aber auch im Quervergleich dann die Verfassungszustände in Europa mit diesem Meisterwerk des Konstitutionalismus vergleichen. Dies musste jetzt hier noch eingestreut werden. Aber jetzt kommen wir zu den Nachrichten. Nachzutragen ist, Kevin Warsh ist der Favorit für Donald Trump als neuer Chef der Zentralbank Fed. Er gilt als geschmeidig, er galt als geldpolitischer Falke und Freihändler. Jetzt steht er im Verdacht, den Zielen und Vorstellungen und Wünschen und Forderungen des US-Präsidenten nachzukommen, tiefe Zinsen, Zollpolitik. Schauen wir mal, seien wir gespannt. Haben ARD und ZDF linke Schlagseite? Das fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute Morgen. Ich leite die Frage an Sie weiter. Wie rechts sind ARD und ZDF? Dann haben wir eine Auseinandersetzung innerhalb der CDU. Und wenn man diese Artikel liest, ja, dann bekommt man fast Mitleid mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz. Jetzt hat der Wirtschaftsrat der CDU Reformvorschläge gemacht, unter anderem gesagt, der Zahnarztbesuch soll nicht mehr als Krankenkassenleistung abgebucht werden können. Ich habe darüber mal einen kleinen Leitartikel geschrieben in der Welt vor vielen, vielen Jahren, verstaatlichte Mundhöhlen. Und sie wollen nun also diese Verstaatlichung der Mundhöhlen aufheben, unter anderem Maßnahmen, die sie da vorschlagen, um eben die Wirtschaft zu befreien, mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstverantwortung, mehr Freiheit in Deutschland zu verankern. Aber jetzt kommt der gnadenlose Widerstand. Der kommt aber nicht von links, von dort kommt er auch. Die Linken finden es ganz schlimm, zum Beispiel, dass die CDU den Missbrauch des Kindergelds bekämpfen möchte. Also etwas vom Selbstverständlichsten, was man sich vorstellen kann, dass man den Missbrauch von Sozialleistungen bekämpft, das löst auf der linken Seite nun also eine Moralismus-Gegenoffensive aus. Völlig verrückt jetzt für einen aus der Distanz das beurteilenden Schweizers. Aber der Widerstand gegen die Reformvorschläge des Wirtschaftsrats, der kommt jetzt vom Arbeitnehmerflügel der CDU selber, also aus den eigenen Reihen. Und da lautet das Zitat, Superprivilegierte erklären anderen, auf was sie verzichten sollen. Auf die verstaatlichten Mundhöhlen zum Beispiel. Also in der Schweiz können sie die Zahnbehandlungen nicht auf Krankenkasse nehmen. Die direkte Folge davon ist, dass die Zahnqualität in der Schweiz höher ist als die Zahnqualität im Durchschnitt in Deutschland. Das hat übrigens genau mit dieser sozialstaatlichen Vorrichtung, mit dieser Einrichtung zu tun. Wenn Sie jetzt sagen, ich sei das Beispiel, dass das Gegenteil oder die Ausnahme, die die Regel bestätigt, dann stimmt das, denn mir sind Teile meiner Zähne im Juniorenalter ausgeschlagen worden beim Eishockey. Spiel. Für Khamenei geht es ums Überleben. Ja, im Iran spitzt sich auch alles zu. Die Amerikaner haben Teile ihrer Flotte in Richtung Israel geschickt und man rätselt jetzt, wann schlagen die USA los? Warum schlagen sie los? Was ist eigentlich das Ziel? Will man einen Regime-Change? Das hat man aber bis jetzt in Abrede gestellt. Möchte man einfach die Iraner daran hindern, ihre Raketen zu bauen? Das hat man schon getan. Was ist jetzt genau da die Politik? Es ist natürlich auch Einflusssphärenpolitik und die Amerikaner, die USA sind nach wie vor der mächtigste Staat auf unserem Planeten und deshalb ist ihre Einflusssphäre auch am größten, ist größer als die von China und größer als die von Russland. Aber befreien wir uns da von moralisierenden Vorstellungen, schauen wir es einfach an, was es ist, nüchtern, Raubtierpolitik, Interessenspolitik, manche dieser Interessen sind uns näher als andere, aber natürlich die Amerikaner jetzt da in einer Rolle, wo sie sich die Frage stellen, sollen wir rein oder nicht? Die Mullahs haben angegeben, einen regionalen Konflikt dann entfesseln zu wollen. Das sind Fragen, die man natürlich nicht beantworten kann, jetzt da aus unserem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Aber ein Gedanke, der scheint mir da schon noch wichtig zu sein. Alle rufen jetzt, vor allem auch in deutschen Zeitungen, nach dem Sturz der Mullahs, weil uns dieses Mullah-Regime nicht gefällt. Ja klar, es gefällt uns nicht, es gefällt auch mir nicht. Und es hält sich offensichtlich, wenn auch mutmaßlich mit Mühe und Not, an der Macht im Iran. Aber bevor wir jetzt da aus dem Westen heraus und schon wieder so als Weinungsweltmeister aufspielen, die Frage, warum eigentlich sind die Mullahs überhaupt im Iran zurückgekommen? Warum eigentlich hat das damals sehr amerikafreundliche Regime des Schahs von Persien, warum hatte das eigentlich keinen Bestand? Warum ist das gestürzt und nachher sind die Islamisten gekommen? Was ist denn da eigentlich der Grund? Was hat der Westen denn damals falsch gemacht? Beim ersten Mal, dass das Land Iran nicht in der Interessensphäre verblieben ist, in der es mal war. Und da kommen dann auch wieder ein paar Leichen im Keller zum Vorschein. Also wenn man jetzt bereits wieder in einen Art kriegerischen Hurra-Patriotismus verfällt und sagt, ja, jetzt endlich machen die Amerikaner da Schluss mit diesen fürchterlichen Mullahs. Ja, Vorsicht, warum eigentlich sind die Mullahs dort überhaupt an die Macht gekommen? Was sind die Fehler gewesen, die man damals machte, auf westlicher Seite? Und was kann man tun, um sie heute zu vermeiden? Timothy Snyder, der hochdekorierte amerikanische Wissenschaftler, gibt ein Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und er schmeichelt der Europäischen Union. Er sagt nämlich, ob es in der Welt Demokratie geben wird, hängt von Europa ab und Europa hängt von Deutschland ab. Ich wünsche, ich bete, dass er recht hat, aber ich fürchte, er hat Unrecht, denn wenn ich die Demokratie in der EU anschaue, zum Teil auch in Deutschland, dann findet da doch einiges statt, was für mich nicht dem lupenreinen demokratischen Verständnis entspricht. Sanktionen gegen Andersdenkende, Leute, die, weil sie die Regierung kritisiert haben, vor den Richter kommen, Zensurmaßnahmen im Internet, Digital Services Act, das sind nicht demokratische Highlights, das sind keine Lichtblicke. Aber Timothy Snyder ist ein Mann, der sehr stark als Historiker sich politisch exponiert und er ist ja einer der schärfsten und extremsten Kritiker Russlands, Putins und einer der größten intellektuellen Verteidiger der Ukraine. Interessant ist auch, was er zu Deutschland sagt, zur AfD. Ich zitiere, die AfD ist deshalb besonders gefährlich, weil sie mit den amerikanischen Social-Media-Oligarchen zusammenwirkt. Und diese Unterstützung der AfD ist Teil eines Projekts zur Zerstörung der europäischen Demokratien und der EU. Also aufgepasst, in Deutschland, diese AfD ist eigentlich gar keine demokratisch gewählte Partei, sondern ein Kunstprodukt aus den Infiltrationslabors amerikanischer Tech-Oligarchen und Tech-Milliardäre. Die haben die AfD erfunden und sie haben sie ins Hirn von Millionen von deutschen Wählern gepflanzt, die als willenlose Vollstreckungsorgane dieser finsteren Absichten amerikanischer Milliardäre jetzt die EU in den Orkus schießen wollen. Punkt 1. Also die EU zerlegt sich selber. Da braucht es keinen amerikanischen Oligarchen. Zweitens. Timothy Snyder, der die ganze Zeit von Demokratie redet, hat keine Ahnung von Demokratie, beziehungsweise er ist ein Undemokrat. Aus seinen Worten spricht die schiere, grenzenlose Miss- und Verachtung des deutschen Wählers. So als ob die deutschen Wähler, die die AfD wählen, übrigens gegen all die Triggerwarnungen und Mahnungen, die sie tagtäglich seit Jahren lesen müssen in den Zeitungen, trotzdem sagen sie, nein, diese Partei, der geben wir eine Chance, es ist eine Alternative, sie ist anders. Die werden jetzt herabgewürdigt zu seelenlosen Meinungs- und Erfüllungsrobotern amerikanischer Tech-Milliardäre. Also eine unglaubliche Arroganz bei diesem Professor Timothy Snyder. Aber selbstverständlich nicht mal der Hauch eines Widerspruchs in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dann die Ukraine in Gestalt ihres Außenministers Andriy Sibiha teilt heftig aus gegen Ungarn. Da wirft der Außenminister dem ungarischen Ministerpräsidenten vor, er solle keine Angst haben von der Ukraine, sondern von dem ungarischen Volk, dass der Lügen, der Kleptokratie und des Hasses müde sei. Das sind natürlich starke Worte. Die Ukraine wirft Orbán vor, er sei gar kein Demokrat. Und das sind natürlich umso stärkere und heftigere Worte von einer Regierung, die sich seit Jahren nicht mehr den Wahlen stellt. Also die Ukrainer, die wissen schon, also diese Regierenden, wie es ist, wenn man die Demokratie außer Kraft setzt. Aber Orbán, einfach dies zur Erinnerung, ist ein Regierungschef, der mehrfach mit überwältigenden Mehrheiten der Ungarn, aber vielleicht sind die alle auch von amerikanischen Tech-Milliardären ferngesteuert, der von denen gewählt worden ist. Ganz im Unterschied zum ukrainischen Präsidenten Zelensky, bei dem, ich lese das in Zeitungen, in Einschätzungen, weiß auch nicht, ob es stimmt, ob man dem tatsächlich trauen kann, der heute nicht mehr wiedergewählt würde. Weitere Themen, die interessant sind, Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg, die sind verschoben worden vom 1. Februar auf den 4. Februar. Es gibt da noch starke territoriale Meinungsverschiedenheiten. Die Donbass-Frage ist noch nicht geklärt. Die Russen wollen, dass die Ukrainer vollständig abziehen. Das wollen die Ukrainer nicht. Sie wollen das weiter durchkämpfen. Die letzte Hoffnung, die die Ukrainer da haben, militärisch, ist natürlich eine Eskalation, das, um Russland zu stoppen. Aber ich glaube nicht, dass das von Erfolg gekrönt sei. Wird, um es vorsichtig auszudrücken. Epstein und Russland, der Fall Epstein zieht auch Fäden nach Russland. Da sind jetzt Mails aufgetaucht. Da geht es um ein früheres Mitglied der Staatsduma, Ilja Ponomarjow. Und da ist ein Austausch nun ruchbar geworden zwischen Ponomarjow bzw. der frühere Chefberater von Bill Gates. Also wir bewegen uns da im Epizentrum zahlreicher Verschwörungstheorien. Der Ex-Chefberater von Bill Gates, der Boris Nikolic, hat gegenüber Epstein den Herrn Ponomarjow als möglichen Putin-Ersatzkandidaten im Dienste des Westens geschildert. Ponomarjow war damals der Einzige, der gegen die Krim-Annexion oder Krim-Sezession stimmte im russischen Parlament. Mittlerweile ist er ukrainischer Staatsbürger. Und Boris Nikolic lobt diesen Ponomarjow, der sei geeignet, Putin zu ersetzen und dann ein neues Regime aufzuziehen. Und übrigens lobt er bei dieser Gelegenheit dann Epstein-mäßig auch seine sehr intelligente und sehr süße Freundin. Facetten aus dem Epstein-Skandal. Und ich als Schweizer frage mich einfach, was sind das für unglaubliche Adresskontakte, die er da hatte? Jeffrey Epstein, Macht, Geld und Sex. Das ist ein uraltes Triumvirat, hätte ich fast gesagt, ist eine alte Gemengelage, ist ein uralter Cocktail. Das wäre vielleicht das Wort. Und es gibt auch da nichts Neues unter der Sonne. Sodom und Gomorra oder spätrömische Dekadenz auch in ganz aktuellen Zeiten. Italien, brutale Proteste in Turin, nachdem ein linkes Zentrum geschlossen wurde. Und Ministerpräsidentin Meloni greift hart durch und sagt, das seien keine legitimen Demonstrationen, das seien Tötungen, die da von links angestrebt würden. Dänemark, Mette Frederiksen, die sozialdemokratische Ministerpräsidentin, die immer wieder Stoff zum Aufhorchen gibt, ab 1. Mai oder 1. März, das muss ich noch verifizieren, aber demnächst wird es Ausschaffungen verurteilter Straftäter in Dänemark geben. Also ausländische Straftäter, die ein schweres Delikt begangen haben, werden automatisch des Landes verwiesen. Das ist interessant, von einer sozialdemokratischen Ministerpräsidentin so etwas. Sie sagt, dass die Opfer zu Tätern geworden seien im schönsten Land der Welt in Dänemark. Und das müsse man abstellen, dass hier Migranten nach Dänemark kämen, um Frauen und Mädchen zu vergewaltigen. Das sei das Gegenteil von dem, was man sich damals für Vorstellungen gemacht hätte. Ausschaffungen, dazu ein kleiner Kommentar aus Schweizer Sicht. Wir hatten eine Ausschaffungsinitiative, genau mit diesem Inhalt, ist angenommen worden von Volk und Kantonen. Das schweizerische Parlament hat sich geweigert, diese im Wortlaut umzusetzen. Vielleicht hilft ja jetzt eine sozialdemokratische dänische Politikerin, dass in der Schweiz die Parlamentarier auch außerhalb der liberal-konservativen SVP sich diesem Anliegen anschließen können. Meine Damen und Herren, das war's. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ein letzter Blick auf den Pazifischen Ozean hier aus dem hawaiischen Inselparadies. Die Inselkette, die Weltgeschichte geschrieben hat, von James Cook über Pearl Harbor bis in die Gegenwart. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, Was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Leser. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.